Was für ein schönes Lied haben wir gesungen. Und wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, macht das gerne. Im Psalm 103 steht das mehr oder weniger so drin. Ich denke, Psalm 103, die Verse 1 bis 6, ich lese sie gleich, waren ursächlich. Das nennt sich effiziente Zeitausnutzung. Baut schon mal ab, damit er nachher schneller nach Hause kommt. Ich bin der Typ, der Mittagsschlaf machen möchte. Die Aufzeichnung läuft. Gut, danke dir. Okay, also im Psalm 103, Verse 1 bis 6, ich lese es gleich nochmal vor, ist das, was wir gerade gesungen haben, denke ich, Textgrundlage gewesen. Ich lese hier nach der revidierten Elberfelder: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde. Der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich, also aus dem Tod, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler, Rüdiger, das wäre doch was, oder? Nochmal so jung sein, einmal in die Mauser kommen, Altes weg, Neues rein und die Jugend, Dave guckt mich auch schon ganz gierig an, ja? Ich merke es an jeder Stelle in meinem Körper, ja, der die Jugend erneuert, wie bei einem Adler. Jahweh oder der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Ein guter Text und ein richtiger Text. Man möge mich heute bitte nicht falsch verstehen, dass ich in irgendeiner Art und Weise das, was wir gesungen, das, was wir gelesen haben, widerrufen oder in Frage stellen möchte. David befiehlt sich hier, sich an Wohltaten zu erinnern. Aber Achtung, nicht nur an die Wohltaten, was ich alles Tolles erlebt habe, sondern er befiehlt seiner Seele, sich daran zu erinnern, von wem diese Wohltaten kommen. Preise den Herrn, meine Seele. Jeder Hebräer hat genau gewusst, mit wer mit Herr gemeint ist. Nicht Herr Meier, Herr Müller, sondern Yahweh, der Gott Israels. Preise ihn. Seele, erinnere dich halt nicht nur an das Gute, sondern auch daran, dass das Gute von Gott kommt. Und genau in dem gleichen Ton ist Jakobus unterwegs. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Aber ist das immer so? Ist das immer so? Jakobus sagt, dass jede gute Gabe vom Himmel kommt und nicht von anderswo. Okay. Aber komm vom Himmel her. Um unmissverständlich zu sein, kommen von Gott, von Yahweh, von Jesus. Nur Dinge, die wir als gut, als angenehm, als vollkommen bezeichnen? Ist Gott für Wohltaten verantwortlich? Ja. Ist er auch für die Dinge verantwortlich, die wir als unangenehm empfinden, die uns wehtun, die uns Schmerzen bereiten, die Leid in unseren Seelen oder Körpern bedeuten? Wo kommt das her? Und die heutige Predigt soll nicht mehr tun, als nur diese Frage zu beantworten. Neben dieser Frage, die ich behandle, gibt es rechts und links, also für euch links und rechts, verschiedenste Nebenfragen und die werde ich in einer anderen Predigt aufgreifen. Mir geht es heute nur darum, ein vielleicht nicht ganz perfekt justiertes Gottesbild an der Stelle nochmal gerade zu rücken. Ich erkläre das im Laufe der Predigt. Manchmal zeigt sich ein unscharfes Denken über Gott auch in einem unscharfen Reden über Gott. Und das ganz unabsichtlich und ohne böse Gedanken. Einfach, man hat nie richtig drüber nachgedacht. Das Gute kommt von Gott, klar. Und wo kommt das Böse her? Da passiert vielleicht jemandem etwas menschlich Unangenehmes, ein Leid, eine Bedrängnis tritt ihm entgegen. Und dann erfahren wir mit einer Tasse Kaffee oder wenn es keinen Kaffee mehr gibt, wie mir heute, dann halt mit dem Tee in der Hand, hört man davon und dann überlegt man, was kommt als erstes raus? Und dann sagen wir schnell, ja, das hat Gott zugelassen. Auch das ist über Gottes Schreibtisch gegangen, so lautet dann unser Trost. Und das ist alles richtig. Gott hat es zugelassen und es ist über anthropomorphisch gedacht, also er hat keinen echten Schreibtisch, aber wenn er einen Schreibtisch hätte, dann wäre das halt über seinen Chefsessel tatsächlich gegangen. Aber beschreiben solche Aussagen das gesamte Bild? Oder sind wir nicht ein bisschen unscharf, weil wir selbst nicht genau wissen, ja, wo kommt denn das Böse jetzt eigentlich her? Und mit dem Thema beschäftigt sich nicht die Gemeinde Marlow heute zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte, sondern das hat Philosophen aller Zeiten beschäftigt. Es gibt verschiedenste Antworten, aber ich möchte einfach mit euch das Einzige tun, was wir tun können. Wenn wir von Gott lernen wollen, wenn wir über ihn ein anständiges Bild gewinnen wollen, müssen wir die Bibel aufschlagen und müssen die Bibel für sich selbst sprechen lassen. Und das möchte ich mit ungefähr 3 Bibelstellen tun. Wir schauen uns den Befund an und dann schärft sich hoffentlich unser Bild. Jetzt bin ich ja begeistert von meinem Skript. Weil ich lese mal vor, was hier steht. Lasst uns hierauf aufbauend ein zweites Ereignis des Neuen Testamentes betrachten. Wo ist das erste geblieben? Das hat sich irgendwie im Laufe der Redaktionsgeschichte, würden Textkritiker sagen. Okay, das war jetzt ein Insider, das müsst ihr nicht. Ist ja witzig. Okay, also, Johannes 9, schlag mal bitte mit mir Johannes 9 auf. Das ist der erste Text, der jetzt bei mir an zweiter Stelle kommt. Naja. Johannes 9, da lese ich mal die ersten 3 Verse vor. Und ich bin mit Elberfeld groß geworden. Ich weiß, die meisten von euch haben Schlachter in der Hand. Ist auch eine gute Bibelübersetzung. Aber ich bin halt in meinen Wörtern sehr elberfelderianisch unterwegs. Von daher lest gerne auch in euren Übersetzungen. Es gibt keine großen Textabweichungen hier. Da heißt es, und als er, das ist Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbart würden. Die Geschichte geht noch weiter, mir geht es nur um diese 3 Verse. Wir wissen nicht, wie alt dieser Mann war. Ich werde ihn jetzt als jungen Mann bezeichnen, aber stellt ihn euch bitte nicht als 12-Jährigen nur vor. Später werden seine Eltern zur Rede gestellt, was da alles passiert ist. Und die Eltern sagen, ey, fragt ihn selbst, er ist alt genug, er ist mündig, ihr könnt mit ihm reden. Also wir haben da vielleicht einen 15-Jährigen, vielleicht einen 25-Jährigen Mann vor uns. Ich sage jetzt einfach mal, der ist 25, einfach nur um eine Zahl zu haben. Ein Mann, der über 2 Jahrzehnte krank ist, behindert ist. Ich weiß nicht, wenn man blind ist, hat man sicherlich einen Grad der Behinderung von 50 oder so. Das ist ja bei uns ganz wichtig, gibt es irgendwelche Ausweise. Das ist ein schwer behinderter Mensch, der auch automatisch durch seine Behinderung am ganzen Lebenserwerb, dem normalen möglichen Lebenserwerb, gehindert ist. Da ist ein Mensch, der Tag ein, Tag aus, ab einem bestimmten Alter betteln muss, damit er was zu essen hat. Oder, und junge Leute mögen das überhaupt nicht, er muss immer zu Mama und Papa rennen und sagen, könnt ihr mir was zu essen geben, ich habe nicht genug geschenkt bekommen. Man will eigentlich selbstständig werden als junger Mann und ist dann vielleicht doch nochmal auf Almosen von Fremden oder von Mama und Papa angewiesen. Seit seiner Geburt blind. Und die Jünger fragen den Herrn Jesus, trägt er die Verantwortung dafür, dass er so ist, oder sind es seine Eltern gewesen? Das ist ihr einziger Blickwinkel. Irgendeiner muss gesündigt haben, entweder er, wobei ich das schon komisch finde, wenn er von Geburt an blind ist, wie kann er dann schuld sein? Also da verstehe ich die Frage nicht, aber es ist nicht unser Thema. Oder sind es die Eltern gewesen? Irgendwo muss doch Sünde im Spiel sein. Und Jesus antwortet, sagt, nö, Sünde ist überhaupt nicht das Thema. Sünde kann zu Krankheiten und Tod führen, muss es aber nicht. Ist erstmal der erste wichtige Satz, den wir hier raus ableiten. Aber der Punkt, um den es mir geht, ist, er antwortet hier in Vers 3, und Karl-Heinz von Heiden hat es in einer neuen evangelistischen Übersetzung wie folgt übersetzt. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Da ist ein Mann 2, 3 Jahrzehnte lang krank, am Lebenserwerb gehindert, an einer normalen Teilhabe, wie man das heute nennt, am allgemeinen Leben gehindert. Nur damit an diesem Tag, wo Jesus an ihm vorbeigeht, sich die Macht Gottes an ihm verherrlicht. Spannend, oder? Jesus zeigt dann die Macht Gottes. Er heilt ihn. Das ist ein großer Aufreger unter den Leuten, denn noch nie hat man erlebt, dass ein Blindgeborener geheilt wurde. Und die Pharisäer fangen an zu diskutieren. Heiße Diskussion. Und es geht mir jetzt nicht um die Heilung und es geht mir nicht um die Diskussion, um alles das, was passiert, sondern um die Tatsache, dass Tag ein, Tag aus, jahrzehntelang ein Mensch leiden muss, weil Gott sich an diesem Tag verherrlichen möchte. Jesus sagt, das musste sein, damit sich Gott verherrlichen kann. Bleibt also die Frage, kam diese Krankheit und das damit verbundene Leid von Gott? Wenn wir ganz genau in den Text hinschauen, merken wir, dass der Text gar nicht die Antwort gibt, ob dieses Leid, also diese Krankheit von Gott kommt. Steht nicht genau da. Jesus sagt nicht, ihn hat mein Vater extra krank zur Welt kommen lassen, damit er heute verherrlicht werde. Das wäre durchaus naheliegend, dass das so gelaufen ist, aber es steht halt nicht genau da. Man könnte diese Bibelstelle auch so verstehen, dass Gott nur das ohnehin vorhandene Böse, Schicksal in Anführungsstrichen, genutzt hat für seine Zwecke. Könnte man. Hat Gott also das Böse verursacht oder hat er es einfach nur genutzt? Das ist, glaube ich, die Weiche, an der wir stehen. Und ganz ehrlich, ich will das an dieser Bibelstelle auch gar nicht final beantworten. Ich muss das auch gar nicht. Auf jeden Fall rüttelt für mich dieses Leiden dieses jungen Mannes an meinem Gottesbild. C.S. Lewis, bekannt durch verschiedene Literatur, aber er hat auch einige theologische Bücher geschrieben. C.S. Lewis schreibt in seinem Buch über den Schmerz: Wenn Gott gut wäre, würde er seine Geschöpfe vollkommen glücklich machen wollen. Und wenn Gott allmächtig wäre, würde er imstande sein zu tun, was er will. Nun aber sind die Geschöpfe nicht glücklich. Darum fehlt es Gott entweder an Güte oder an Macht oder an beidem. Dies ist auf die einfache Formel gebracht das Problem des Schmerzes. Versteht ihr nicht falsch, er postuliert das nicht, es ist nicht seine Schlussmeinung, es ist ein Abschnitt, es ist sogar ein einleitendes Wort zu einem Kapitel in seinem Buch. Aber das ist das Problem, vor dem wir stehen. Wenn Gott allmächtig und wenn Gott gütig ist, wieso gibt es dann leidende Menschen? Und von daher ist an dieser Stelle in Johannes 9, 1 festzuhalten, Gott ist allmächtig, er ist die ganze Liebe und trotzdem hat er mindestens erlaubt, dass dieser Mann jahrzehntelang leidet. Bis zu dem Tag, wo er an ihm vorübergeht und die Jünger eine Frage stellen. Ich will gar nicht drüber nachdenken, was ist, wenn die Jünger die Frage nicht gestellt hätten. Und er dann nicht geantwortet und er dann nicht geheilt hätte. Da gehen wir ins Spekulative dann über. Nicht wenige aber unserer Glaubensväter sehen in diesem Ereignis die sogenannte Führung Gottes oder der Fachbegriff, der da häufig verwendet wird, ist Vorsehung. Dass Gott Dinge so führt. Ich erkläre das ganz kurz anhand des Heidelberger Katechismus von 1563, also keine neuere Lehre, sondern Vorsehung kann man so verstehen. Die allmächtige und allgegenwärtige Kraft Gottes regiert die Welt so, dass uns nichts aus Zufall, sondern alles aus seiner väterlichen Hand zukommt. Das ist guter reformierter Glaube. Nichts geschieht aus Zufall, sondern alles kommt uns aus seiner väterlichen Hand zu. Und deswegen müssen wir möglicherweise gar nicht fragen, ob Gott diese Krankheit gemacht hat, zugelassen oder genutzt hat. Als Teil seiner willentlichen Vorsehung hat er es zum Erreichen seiner Ziele eingesetzt. Lasst uns hierauf aufbauend ein zweites neutestamentliches Beispiel bringen, nämlich Johannes 11. Einfach weiterblättern. Johannes 11, die Verse 1 bis 3. Ich habe gerade mal ein bisschen weggerüttelt, weil immer mein Atem drin war, muss vielleicht noch ein bisschen aufziehen. Wenn es geht. Okay, super, danke dir. Johannes 11, die Verse 1 bis 3. Es war aber einer krank. Lazarus von Bethanien. Aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Das ist nicht die Geschichte, die wir heute Morgen in der ersten Stunde gelesen haben. Ja, also bitte diese beiden Frauen nicht durcheinander bringen. Das ist auch nochmal passiert. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ganz klare Situation, Jesus liebte alle drei, Maria, Martha, Lazarus, alle drei. Und die Schwestern rufen ihn zu Hilfe, weil ihr Bruder krank ist, sehr krank ist. Und sie an Jesus glauben und sagen, wenn er kommt, er wird heilen. Drei Leute leiden. Und was tut Jesus? Ich glaube, die wenigsten von euch überrasche ich es, aber sicherheitshalber lesen wir noch Vers 6. Als er nun hörte, dass er, also Lazarus, krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Das ist nicht das, was wir uns wünschen, wenn wir den Notruf wünschen. Also Berlin hat ja letzte Monate einige Geschichten gehabt, wie lange es dauert, bis man bei 112 dann auch entsprechend Hilfe bekommt. Und die Schwestern hatten vermutlich auch damit gerechnet, naja, Jesus macht sich sofort auf. Und es heißt hier, er bleibt noch 2 Tage an dem Ort, wo er ist. Und lasst euch nicht täuschen, bis er dann tatsächlich eintritt, vergehen mehr als 2 Tage. Aber erstmal 2 Tage. Da ist Leid. Er liebt diese Leute, den Kranken, genauso wie seine Familie. Und die Reaktion von Jesus ist, er bleibt. Er macht es auch nicht wie bei einem Hauptmann und seinem Diener, dass er von der Ferne aus heilt. Er bleibt. Er zieht das Leiden, seid mir nicht böse, aber anders kann ich es nicht interpretieren, er zieht das Leiden zeitlich in die Länge. Er könnte sofort handeln, er tut es nicht sofort. Und gesundheitlich wird es immer schlimmer, sodass Lazarus sogar stirbt. Und dann 4 Tage lang in der Gruft ist und schon anfängt zu, jetzt fällt mir nur das häusliche Wort ein, verfaulen, zu verwesen. Danke, genau, das war das bessere Wort. Ich meinte das Gleiche. Herr, er riecht schon, steht dann in der Bibel. Also es sah nicht nur die 2 Tage, sondern es führt bis zum Tod und dann 4 Tage Gruft. Also wir reden von mindestens einer Woche. Es könnten auch theoretisch 3 Wochen sein, das gibt der Text nicht genau her. Laut Vers 17 kommt Jesus erst in die Nähe des Ortes, wo die Familie wohnt, als der Verstorbene bereits seit 4 Tagen in der Gruft liegt. Und dann trifft ihn zuerst Martha und sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Kurze Zeit später trifft die andere Schwester Maria ein und sagt genau das Gleiche. Herr, wenn du doch nur rechtzeitig gekommen wärst. Dass kein vorwurfsvoller Tonfall unbedingt drin ist, ist erstmal nur eine Beobachtung. Aber wir als Zuschauer stellen fest, ja, Jesus, was ist das denn? Du liebst sie, du kannst heilen, tust es nicht. Wo kommt das Leid her? Warum hat das Ganze stattgefunden? Warum dieses ganze Leid? In Johannes 11, Vers 4 heißt es, als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Das ist jetzt nicht Elberfelder Deutsch, sondern neue evangelistische Übersetzung. Ich denke, dass Karl-Heinz das aber sehr gut auf den Punkt bringt. Ich wiederhole nochmal, als Jesus das hörte, nämlich dass Lazarus krank sei, sagt er noch in der Distanz, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll dadurch geehrt werden. Johannes aus seiner Retrospektive, er ist mittlerweile 80 Jahre alt, das heißt die Ereignisse sind 50 Jahre und ein bisschen mehr her. Er beschreibt das ganz klar, dass Jesus schon die ganze Zeit wusste, was passiert und dass er absichtlich die Zeit verstreichen ließ. Er war nicht wie jemand, der 5 vor 10 dachte, dass er eine Strecke von 1/2 Stunde innerhalb von 3 Minuten hinkriegt. So wie Schüler. Ja, gehen 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn los, wissen, die Busfahrt dauert 1/2 Stunde und wundern sich, dass sie nicht pünktlich im Unterricht sind. So ist Jesus nicht. Er wusste exakt, was Sache ist. Er bleibt 2 Tage an dem Ort und ich finde das auch so spannend. Er geht noch nicht mal zu den Leuten hin, sondern er ist in der Nähe des Dorfes und da kommt ihm Martha entgegen. Und er geht ein bisschen weiter und begegnet ihm Maria und dann irgendwann landen sie an der Gruft, wo Lazarus ist und dann findet die Totenauferstehung statt. Diese 3 Gläubigen leiden also mehr als 1 Woche zutiefst. Und warum? Johannes hat es uns gesagt, weil es wieder mal um die Herrlichkeit Gottes geht und dass Jesus Christus geehrt wird. Offensichtlich lehrt uns die Bibel, dass die Ehre Gottes über allem steht. Auch über unserem Wohlergehen, über unser Wohlbefinden, über das, was wir als gut, als vollkommen, als angenehm empfinden und mit dem Lied vorhin gesungen haben. Oder was der Psalmist im Psalm 103 bejubelt. Gott ist der Geber aller guten Dinge, aber das ist nicht seine Hauptmission. Er ist nicht zur Befriedigung unserer Lüste und Freuden vorrangig da, auch wenn er uns Freude, die Fülle geben will, Elberfelder Deutsch, also überfließende Freude. Das will er, aber er steht nicht ganz oben auf der Agenda. Das Oberste ist sein Name, dass er geehrt, dass er verherrlicht werde. Das ist Ausdruck, glaube ich, seiner absoluten Majestät. Und weil Gottes Ehre über allem steht, kann dies auch bedeuten, dass ein Mensch leiden muss. Selbst der, der anscheinend gar nichts Strafbares getan hat, wie dieser Blindgeborene. Wer hat gesündigt? Keiner. Natürlich haben sie gesündigt. Ja, das ganze Sündenthema wird hier nur kurz an die Seite gestellt. Es ist nichts in dem Leben derjenigen, das dazu geführt hat, dass derjenige dieses Leid erfahren muss. Und auch bei Lazarus erfahren wir nichts Besonderes. Und bei Maria und Martha wissen wir, sie wurden geliebt. Und trotzdem müssen sie leiden, um Gott Raum oder Möglichkeit zur Verherrlichung zu geben. Wie kann Gott zulassen, dass ein gerechter Mensch leidet? Diese Frage beschäftigt Menschen, seitdem sie über Gott und sich nachdenken. Das ist eine uralte Frage. Für jemanden, der Fremdwörter sammelt, für das nächste Fremdwörterspiel oder andere Dinge, Theodizee. Theodizee heißt das Fremdwort. Diese ganze theologische Frage, wie kann Gott in seiner Allmacht, in seiner Allliebe, in seiner Allwissenheit zulassen, dass es seinen Leuten schlecht geht? Passt doch nicht. Das zerreißt uns und es hilft uns nur, wenn wir ein anständiges Gottesbild haben. Und mein Lieblingsbuch im Alten Testament ist das 18. Buch. Hat jemand außer Lissi eine Idee, welches Buch im Alten Testament das 18. ist? Ja, mit der Einleitung wusstet ihr es ohnehin. Also Hiob. Hiob ist das Buch, das die Theodizee-Frage diskutiert, wobei es keine Antwort auf die eigentliche Frage gibt. Es gibt eine ganz andere Antwort, die viel besser ist. Und das würden wir dann irgendeinen anderen Sonntag oder vielleicht mal auch sogar auf dem Bibelwochenende miteinander besprechen. Aber ich werde sie heute nicht beantworten. Aber das Buch Hiob ist ein Spitzenbuch, weil es genau das diskutiert. Und ihr könnt ja schon mal suchen. Wie gesagt, es ist das 18. Buch, einfach 17 Bücher durchblättern. Ich sage euch die ersten 15 Mose. Also ihr könnt mit dem Buch nach 5. Mose anfangen, das ist das 6. Buch. Einfach mal bei den Psalmen suchen und rückwärts blättern, dann kommt ihr relativ schnell zum Buch Hiob. Dieses Buch hat uns Gott vor Jahrtausenden, vor mehreren Jahrtausenden gegeben. Und wir werden dort sehr lebendig in das Leiden eines Menschen hineingenommen. Nicht irgendeines Menschen, sondern eines besonderen Menschen. Den werden wir uns gleich angucken. Und wir werden mit hineingenommen in das Schreiende, in das Weinende, in das verzweifelte Fragen dieses Menschen, warum leide ich? Der genau in dieser Situation ist, dass er leidet und es überhaupt nicht versteht und er gleichzeitig einen Gott vor Augen hat und er sagt, wie passt das zusammen? Um die volle Wucht der Botschaft des Buches Hiob zu verstehen, müssen wir uns mit dem Hauptdarsteller, mit dem Protagonisten dieses Buches beschäftigen, diesem Hiob. Er ist ein Mann, ein Ehemann, zehnfacher Vater und er ist irrereich, richtig irrereich. Aber all diese Dinge sind dem Verfasser des Buches nicht wirklich wichtig. Ein anderer Aspekt an diesem Hiob ist ihm so wichtig, dass er ihn mehrfach erwähnt. Schlagt, wenn ihr es nicht getan habt, Hiob 1, Vers 1 auf. Die Einleitung, die ersten beiden Kapitel sind sehr einfach zu lesen, so wie die hinteren Kapitel recht einfach zu lesen sind. In der Mitte haben alle Bibelleser so ihre Schwierigkeiten. Aber der sogenannte Prolog, Kapitel 1 und 2, ist super einfach zu lesen. Und da fängt Vers 1 an mit, es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und mied das Böse. Die Schlachterianer lesen ein bisschen was anderes, die neuen Evangelistischen lesen was anders und die Luther liest auch ein kleines bisschen anders, aber ihr werdet jedes Mal vier Eigenschaften dort finden. Das ist nur eine Übersetzungsthematik, wie man die einzelnen Wörter übersetzt. Aber diese vier Eigenschaften hebt der Autor gleich am Anfang des Buches hervor, damit wir wissen, darauf achtet. Bevor der Reichtum und die vielen Kinder erwähnt werden, werden diese Charaktereigenschaften erwähnt. Was für eine Persönlichkeit behandelt dieses Buch? Und jetzt blättert mal zu euch, eurem Text zu Vers 8 weiter und lest den mal still für euch. Da redet Gott über diesen Menschen. Und welche Eigenschaften benennt er? Genau die gleichen wie in Vers 1. Bei mir also rechtschaffen, redlich, gottfürchtend, das Böse meidend. In eurer Übersetzung das, was halt bei euch in Vers 1 stand. Das Buch Hiob ist irre lang. Mehrere Dutzend Kapitel hat das Buch. Manch einem ist es viel zu lang. Aber dennoch ist es interessant, dass diese vier Eigenschaften nicht nur in Vers 1, nicht nur in Vers 8 genannt werden, sondern ein weiteres Mal in Kapitel 2, Vers 3. Guckt nach. Kapitel 2, Vers 3. Genau die gleichen vier Eigenschaften, wenn die eure Übersetzung sich ein bisschen Mühe gegeben hat. Im Hebräischen steht halt jedes Mal exakt das Gleiche, als wenn da so ein Stempel verwendet worden wäre. Auch hier in Kapitel 2 ist es nicht der Buchautor, sondern Gott, der dieses tolle, vorbildliche Urteil über Hiob abgibt. Gott sagt untadelig, rechtschaffend, gottesfürchtig, das Böse meidend. Ach, was für ein Mann. Der Autor möchte, indem er uns dreimal im Prolog diese Charaktereigenschaften sozusagen immer wieder wiederholt, eins klar machen. Hier haben wir einen Menschen, da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Es ist nicht so, dass er total sündlos gewesen wäre. Er steht sorgfältig formuliert, er meidet das Böse. Das heißt nicht, dass er nicht auch mal gesündigt hat. Ja, und er weiß auch was über Opfern und Ähnliches. Aber er gibt sich alle erdenkliche Mühe. Durch die Kraft Gottes lebt er ein absolut vorbildliches Leben. Dieser Mann ist ein geistlicher Held, ein Vorbild, ein Glaubensmann. Und wenn wir das vor Augen haben, dann stellen wir uns nicht mehr die Frage, wer ist schuld, er oder seine Eltern. Wir lesen einfach nur, was ihm passiert. Und das, was dann passiert, hat es bis in die heutige Zeit in unsere Sprache geschafft. Wir reden von Hiobs Botschaften. Er kriegt nach und nach, also so Schlag auf Schlag, kriegt er Botschaften. Die die Mail von mir gesehen haben, vielleicht habt ihr euch das Bild angeguckt. Da ist der eine Bote im Raum und berichtet Hiob von ihm. Und dann seht ihr schon vor der Tür den nächsten Boten. So ist es auch tatsächlich im Bibeltext. Ja, der erste war noch gar nicht fertig mit seinem Bericht. Paff, kommt der nächste Knecht und erzählt. Wir reden von mehreren Botschaften. Ich will nicht von Schicksalsschlägen reden, weil das dann plötzlich wieder so ominöser Zufall ist, sondern wir reden von mehreren Schlägen, die ihm zugeführt werden. Es sind drei Schläge in wirtschaftlicher Hinsicht, einer in familiärer, einer in gesundheitlicher und einer in ehelicher Hinsicht. Drei Wirtschaft, einmal Familie, einmal Gesundheit, einmal Ehe. Was verliert er? 500 gespanne Rinder. Er verliert 500 Eselinnen und ungezählte Esel. Er verliert 7000 Schafe, 3000 Kamele und eine riesige Zahl an Knechten. Er verliert in familiärer Hinsicht 7 Söhne und 3 Töchter. Die waren alle schon meiner Meinung nach erwachsen. Die sterben alle auf einmal in ihren jeweiligen Haushalten. In gesundheitlicher Hinsicht wird er so sehr geplagt, dass er von Kopf bis Fuß überall Geschwüre hat und er sich irgendwo so eine komische Tonscherbe nimmt, um dann einfach das Geschwür auszukratzen, weil das so juckt und das Zeug raus muss. Von Kopf bis Fuß. Seine Freunde kommen ihn besuchen und sie erkennen ihn kaum wieder. So eklig und kaputt und fertig sieht der Mann aus. Und der schlimmste Schlag, meiner Meinung nach, die Bibel bewertet es nicht, aber für mich ist der schlimmste Schlag der letzte Schlag, nämlich der in ehelicher Hinsicht. Dass sein eigenes Fleisch, seine Ehefrau, sich gegen ihn wendet. Verzeiht mir ein bisschen schwarzen Humor, sie stirbt leider nicht. Das wäre nämlich ein Segen, wenn dieses Weibsbild, die bewusst nicht mit Namen genannt wird, sondern immer nur als Frau von Hiob benannt wird. Sie verdient es nicht, dass man ihren Namen erwähnt. Dieses Weib stirbt nicht, fällt ihm in den Rücken. Kapitel 2, 9. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit? Fluche Gott und stirb. Sie, die doch genauestens wusste, dass er einen vollkommenen Charakter hatte, soweit wir Menschen vollkommen sein konnte. Sie behauptet nun das Gegenteil, weil die Situation so ist. Sie fällt ihrem Mann in den Rücken. Sie fordert ihn zur Blasphemie auf. Fluche Gott! Wenn meine Frau mich auffordern würde, Gott zu fluchen, das würde mir so einen Riss durchs Herz geben, weil wir diese Lebensgemeinschaft als Christen zusammenführen. Und dann wünscht sie ihm noch den Tod herbei. Ach, verrecke! Tolle Frau. Spitzen. Sie wurde am Ende nicht ausgetauscht, aber das ist ein anderes Thema. Kein Beistand. Selbst seine Freunde haben Mitleid, von ihr ist kein Mitleid zu spüren. Ja, ich kenne den Einwand, auch ihre Kinder sind gestorben, ihr Reichtum ist weg, aber das ist ein anderes Thema. Also, es ist ein sehr schwerer Schlag, der ihm hier widerfährt. dass sie ihm in den Rücken fällt. Nun wissen wir, was es geschieht und wir wissen, wem es geschieht. Und jetzt stellt sich die Frage eigentlich, warum das Ganze geschieht? Warum muss dieser so vollkommene Mensch so massiv leiden? Nochmal zur Ausgangsfrage. Wir sind bereit, das Gute von Gott anzunehmen. Alles Gute kommt vom Vater des Lichts, vom Himmel. Aber wie steht es mit dem Bösen? Nehmen wir das auch von Gott an? Und Bibelkenner dürfen gern grinsen, weil das nämlich eine Aussage von Hiob nachher sein wird. Wir nehmen das Gute von Gott. Sollten wir nicht. Das Spannende ist, dass der Leser des Buches Hiob gleich zu Anfang an erfährt, warum Hiob leiden muss. Der Leser ist total aufgeklärt. Der Einzige, der eigentlich nicht weiß, was abgeht, ist Hiob selbst, bis zum Ende des Buches. Und am Ende des Buches muss es Hiob auch gar nicht mehr erfahren, weil die Lösung des Buches Hiob eine ganz andere ist als die Frage, warum musste ich leiden. Aber wir als Leser befinden uns so ähnlich wie bei den guten alten Columbo-Filmen. Ihr jungen Leute, ich habe keine Ahnung, was gut ist. Columbo, das war gut. Columbo-Filme war also für mich das erste Mal eine Begegnung mit einem ganz neuen Genre von Kriminalfilmen. Also Krimis kennen wir, irgendeiner stirbt und am Ende findet der Polizist raus, das war der Gärtner. Ganz klarer Fall. Aber in dem Fall ist es so, dass bei Columbo die ersten 5 Minuten du als Zuschauer siehst, wer mit welcher Waffe wen wie umgebracht hat. Du weißt alles. Du könntest nach 5 Minuten abschalten, weil der Kriminalfall ist geklärt. Und diese Serie hat halt davon gelegt, dass man gar nicht mitfiebert, wer war es denn, sondern nur mitfiebert, wie kriegt schlurfiger Columbo das Ganze raus. Und ähnlich geht es uns beim Buch Hiob. Wir als Zuschauer wissen die ganze Zeit, warum Hiob leiden muss. Und lasst uns das nochmal gemeinsam angucken. Verse 6 bis 8 aus dem ersten Kapitel, Hiob 1, die Verse 6 bis 8. Und es geschah eines Tages, da kamen, wer auch immer das ist, die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihre Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Und dann kommt das, was ihr eben schon gelesen habt. Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, einen Mann so rechtschaffen und redlich, der das Böse der Gott fürchtet und das Böse meidet. Da findet vor Gott eine wirklich eigenartige Veranstaltung, Versammlung statt. Und eigenartigerweise darf sogar Satan bei dieser Konferenz dabei sein. Also es ist ein total spannender Einblick in die Himmelswelt, den wir hier bekommen. Mich erinnert das irgendwie so an eine Konferenz von verschiedenen Politikern aus verschiedenen Ländern, die da so miteinander was besprechen, aber in den Pausen mit einem Tee oder Kaffee in der Nähe irgendwie rumstehen. Und ich stelle mir vor, Gott schlendert dann zu Satan oder Satan schlendert durch die Gegend und Gott sagt, ja, wo kommst du denn her? Und übrigens hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob. Da ist keiner, der 1, 2, 3, 4. Spannende Konferenz. Achtet darauf, Gott spricht Satan auf Hiob an, namentlich. Und in der Comicwelt wäre das dann die Bewegung, die ich zeichnen würde. Er schlägt ihm 4-mal die guten Charaktereigenschaften von Hiob um die Ohren. Denn all das, was er hier beschreibt, ist genau das, was Satan überhaupt nicht leiden kann. Wenn Satan etwas möchte, ist, dass man nicht gottesfürchtig ist, dass man nicht redlich ist, dass man nicht das Böse meidet, dass man nicht rechtschaffen oder vollkommen ist. Das ist das Interesse Satans. Und wenn Gott sagt, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob, er ist erstens, zweitens und das Ganze noch 2 weitere Male. Gott geht aktiv auf Satan zu, spricht ihn aktiv auf diesen Hiob an. Kleiner Exkurs an der Stelle. 1. Petrus 5, Vers 8 belehrt uns, dass Satan immer noch auf dieser Welt umhergeht. Und er hat ein ganz bestimmtes Ziel. Dieses Ziel ist uns bekannt. Er möchte uns rumkriegen. Ich drücke das mal umgangssprachlich aus. Er sucht, wen er zu verschlingen. Er versucht uns zu verschlingen, wie so ein Löwe. Das ist das, was Petrus formuliert. Satan läuft immer noch auf der Erde umher. Das war nicht nur damals bei Hiob so. Und er schaut sich die Menschen weiterhin an. Er hat eine böse Motivation dabei. stelle mir vor, ich weiß nicht, ob diese Konferenzen immer noch stattfinden, von denen wir im Buch Hiob lesen, aber wenn es nochmal so eine Konferenz gäbe und Gott nochmal fragen würde, hast du Acht gehabt auf meine Knechtin oder meinen Knecht? Und dann kommt euer Name? Könnte Gott sagen, rechtschaffen, meidet das Böse, fürchtet Gott, vollkommen, untadelig. Vielleicht kann dich eine Meditation über Hiob 1 und 2 motivieren, dass du dich durch die Kraft des Heiligen Geistes zu einem solchen Menschen verwandeln lässt, auf den Gott dann auch hinweisen würde. Hast du recht, Acht gehabt auf meinen Dave, auf meine Linda, auf meine Karin, auf meine Monika? Satan wendet damals ein, guck dir an, was du Hiob alles geschenkt hast. 10 Kinder und die feiern familiär, dauern miteinander, also keinen Streit in der Familie. Und sie haben und du hast ihm Reichtum gegeben, ganz viele Leute, die für ihn arbeiten. Nimm ihm doch mal diesen ganzen Kaviar, nimm ihm doch mal diesen ganzen Champagner weg und dann werden wir schon sehen, was passiert. So denkt Satan über die Liebe der Menschen zu Gott. Nimm den Menschen den Champagner und den Kaviar, also das Gute, und dann werden sie dir schon ins Gesicht fluchen. Und bei Frau Hiob hatte er auch recht. Bei Frau Hiob ist genau das passiert, aber nicht bei Herr Hiob. Gott erlaubt ihm, also dem Satan im ersten Kapitel, siehe, alles, was er hat, ist in deiner Hand. Nimm ihm alles weg, dann werden wir ja sehen, was passiert. Und nachdem dann der Reichtum von Satan geraubt wurde, kommt es zu einer weiteren Konferenz. Alles ist wie beim ersten Mal so, nur dass jetzt sogar Satan die Hand an Hiob selbst legen darf. Und daraufhin kommen diese Schläge an Satan, an Hiobs Gesundheit und an seiner Ehe. Und wir wissen, dass mit all dem, was Hiob tut, er nicht sündigt. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung des Prologes. Für die es schon gelesen haben, hoffentlich eine Erinnerung. Wer trägt die Verantwortung für das Ganze? Wer trägt die Verantwortung für das Leid, das dem Hiob zuteil wird? Alles Gute kommt von Gott, wo kommt das Böse her? Jakobus hat uns nur die eine Seite beantwortet, alles Gute kommt von oben, aber wo kommt das Böse her? Nicht grundsätzlich in der Existenz, das wäre ein bisschen zu groß für die heutige Predigt, sondern wie kommt es in dem Leben von Hiob zu diesen bösen Dingen? Wer trägt dafür die Verantwortung? Die antike Philosophie hat da auch viel drüber nachgedacht. Manche haben an einen Gott geglaubt, manche haben an viele Götter geglaubt und jede Philosophie hat so ihre unterschiedlichen Modelle. Und es gibt im Griechischen zum Beispiel das Modell des Dualismus. Da redet man von zwei Kräften, die widerstrebend miteinander kämpfen. Und die beste Illustration, ich glaube, die habe ich von Jürgen Fischer mal gelernt, ich weiß es gar nicht, sind Katzen. Katzenliebhaber unter uns? Also, es gibt schwarze Katzen und weiße Katzen. Und wenn die aufeinander zukommen, dann kabbeln die sich ab und zu, die kloppen sich miteinander. Und dann ist mal die schwarze Katze oben und das Böse triumphiert und Leid tritt ein. Und dann ist irgendwann mal die weiße Katze oben und das Gute triumphiert und es geht ja gut, bis die schwarze Katze mal wieder oben ist. Ihr könnt euch das sicherlich sehr aktiv vorstellen. Und das ist eigentlich eine Visualisierung des Dualismus in der griechischen Philosophie. In der chinesischen Philosophie spricht man von Yin und Yang, das ist lustigerweise auch weiß und schwarz dargestellt. Also irgendwie scheint das Bild durchzutragen. Ist das eine biblische Beschreibung über Gut und Böse? Ist das auch die Sicht der Bibel? Oder haben wir durch unsere Schulzeit, wo wir ja auch in irgendeiner Form humanistisch geprägt wurden, also wo auch griechische Philosophien Einfluss genommen haben, das wussten die meisten nicht, aber es trägt ja durch, haben wir in unserem Kopf das auch aufgenommen, naja, es gibt halt das Böse, Gott würde ja eigentlich gerne helfen, aber leider ist gerade die schwarze Katze oben. Aber warte, bis die weiße Katze wieder oben ist, dann wird es dir wieder besser gehen. Spätestens im Himmelreich geht es dir besser. Merkt ihr, unscharfes Denken bewirkt auch unscharfes Reden. Und damit wackeln wir in unserem Glauben. Sind Jahwe und Satan wie die zwei raufenden Katzen? Und mal ist der eine oben, mal der andere oben und dementsprechend geht es uns? Nein? Nein? Nein. Einfaches Bibellesen hilft gegen solche charmanten Fantasien und Philosophien. Es wäre so einfach, und in der Seelsorge machen das leider manche, vielleicht weiß Linda da mehr, aber manche machen es, dass sie sagen, ja,
Gott würde ja gerne. Eigentlich wollte Gott ja helfen. Eigentlich sollte dem Hiob ja gar nichts Böses passieren. Und eigentlich hat Gott ja das Gute im Sinn. Und dann kommt ein Komma und dann kommt ein Aber und dann kommt irgendwas, was abweicht vom biblischen Befund. Die Sünde ist in der Welt. Stimmt. Aber was heißt das, dass die Sünde in der Welt ist? Dass Gott machtlos ist? Oder andere sagen, ja, in der Zukunft wird Satan gefangen genommen werden und gebunden in den Feuersee geworfen werden. Stimmt auch, kann man auch in der Bibel nachlesen. Aber was drücken wir denn damit aus? Bis zu diesem Tag kann Gott nicht? Merkt ihr, dass wir so Halbbibel haben und damit eine Gefahr besteht, dass wir kein richtiges Bild über Gott haben? Ein halbes Gottesbild ist vielleicht auch ein ganzer Unsinn. Also müssen wir es hinnehmen, dass bis zu diesem Tag, wo Satan in den Feuersee geworfen wird, er hier sein Unwesen treibt? Ja, müssen wir hinnehmen. Aber es ist nicht so, dass Gott irgendwie nur für den Bruchteil einer Nachkommastelle, einer Millisekunde, dem Satan irgendwie unterlegen sei. Gott ist, er war, er ist und er wird immer sein der Herr, der Obermufti, der Allesbestimmer, der Regent, der König der Könige. Über ihm steht nichts und niemand. Er ist der Souverän. Epheser 1, Vers 11b formuliert es, dass alles, was Gott sich vornimmt, auch umgesetzt wird. Nicht fast alles, nicht 95%, kein Rabattcoupon wird abgezogen an der Kasse. Nein, alles, was er sich vornimmt, führt er auch zur Vollendung. Er kann alles und für ihn ist kein Vorhaben undurchführbar. Da ihr schon beim Buch Hiob seid, könnt ihr mal kurz Kapitel 42,2 aufschlagen. 42,2, selbst im Buch Hiob, für ihn ist nichts undurchführbar. Nichts, nada, nothing. Und das ist das biblische Zeugnis und das muss bestehen bleiben bei unserem ganzen Nachdenken, warum muss dieser Kerl hier so leiden? Wir sahen diese zwei Himmelskonferenzen. Wir stellten fest, dass es jedes Mal Yahweh ist, Gott, der die Initiative ergreift, der Satan auf die Person Hiobs hinweist und auf den feinen Charakter hinweist und ihm das Ding um die Ohren haut, damit Satan so richtig sauer wird. Ich weiß nicht, wie Satan sich so in seiner Art ausdrückt. Ich will das auch gar nicht genauer wissen. Aber ich weiß, dass alle vier Dinge, die Gott über Hiob sagt, Satan erregen müssen aufs Übelste. Und er ist derjenige, der Satan erlaubt, Hand an Besitztum von Hiob zu legen und dann später an die Gesundheit und die Ehe. Er hat es definitiv erlaubt. Er hätte Nein sagen können und das Ding wäre gelaufen. Aber er sagt, ja, mach es. Du wirst schon sehen, was passiert. Mit dem nächsten Satz stehe ich vielleicht nicht in der Linie aller Theologen, aber ich stehe zu meiner Überzeugung. Verantwortlich für das Leid, das Hiob trägt, ist Gott. Verantwortlich für das Leid, das Hiob erfährt, ist Gott. Das sagt meines Erachtens das Buch Hiob selbst. Wenn ihr noch in Kapitel 42 seid, guckt in Vers 11, Hiob 42, 11. Das ist so ein Satz, den man überliest. Mir geht es um den Schluss hier in Elberfelderianisch. Da kamen zu ihm alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle, die ihn früher gekannt hatten. Also das ist am Ende, wo alles wieder gut geworden ist. Und sie aßen mit ihm Brot in seinem Haus und sie bekundeten ihm ihre Teilnahme und trösteten ihn, Achtung, wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Wer hat's gemacht? Yahweh. Ja, aber der Satan. Ja, aber Gott war nicht hilflos und ja, Satan hat's gemacht. Yahweh hat gesagt, da, guck hin, du darfst zuschlagen. Deswegen trage ich das, denke ich, dass es wichtig ist zu verstehen, Yahweh hat das gemacht. Wir haben die Frage geklärt, zumindest denke ich, ich hoffe für euch auch, warum Hiob leiden musste. Achtung, Grammatik. Die nächste Frage ist, wozu musste er leiden? Gibt es da einen Unterschied? Ja, in meiner Sprache gibt es da einen Unterschied. Also das Warum, es gab die Konferenzen, es gab die Provokation, es Selbst Rienecker, Fritz Rienecker, redet von einer Wette, die Gott mit Satan abschließt. Finde ich eine total spannende Beschreibung für das, was da im Himmelreich geschieht nach Hiob 1 und 2. Eine Wette. Na, schauen wir mal. Nimm ihn den Champagner, nimm ihn den Kaviar. Und dann werden wir mal sehen. Und die Wette gewinnt Gott. Aber nach all dem, was dort geschehen ist, müssen wir uns die Frage stellen, wozu musste denn Gott, musste Hiob leiden? Und die Antwort ist genauso wie bei dem Blindgeborenen, die Antwort ist die gleiche wie bei Lazarus, Maria und Martha, weil Gott sich verherrlichen wollte. Es ging um das Höchste, was auch Jesus in seinem Gebet erwähnt. Geheiligt werde dein Name. Und der Heiligen steht nicht blank putzen, das ist nicht damit gemeint, sondern dass der Name Gottes, die Ehre, das ist ja, der Name ist ja die Persönlichkeit, es geht ja nicht um die Buchstaben J-H-W-H, es geht um die Persönlichkeit Gottes, die soll geheiligt sein, die soll so da klar dastehen, wie sie ist. Und es ging bei allen um Gottes Namen. Und wenn er verherrlicht wird, dann ist es genug. Und das missfällt uns Menschen. Das wollen wir nicht. Ja, wir wollen vielleicht nicht, dass unser Name geehrt wird, aber wir würden gerne die guten Dinge abbekommen und nicht Ton in der Hand eines Töpfers sein, von dem die Schrift fragt, aber eigentlich sagt, kann der Töpfer mit seinem Ton nicht machen, was ihm gefällt? Römer 9. Und die Antwort heißt doch, der Töpfer kann mit dem Ton machen, was ihm gefällt. Das Dumme ist, dass es dem Ton nicht gefällt. Und wird er gefragt? Schlag kurz die Bibelstelle auf in Hiob, wo Hiob kurz vorher gefragt wird, also Satan würde dich gerne ein bisschen quälen. Ich würde es erlauben, aber natürlich nur, lieber Mensch, wenn du zustimmst. Wir sind ja auf Augenhöhe. Nichts Augenhöhe. Unsere Position auf dieser Erde ist eine ganz andere. Und bei aller Freundschaft, die wir in dem Herrn Jesus genießen, bei der Tatsache, dass wir aber zu ihm sagen dürfen, was nicht Papa heißt, ja, das ist leider eine moderne Sichtweise, die ich glaube durch den aramäischen Sprachgebrauch nicht gedeckt ist, aber bei aller Freundschaft und Liebe, die wir in Jesus genießen, ich würde das mit Augenhöhe so nicht formulieren wollen, weil es mich zu sehr hochhebt und ihn auf jeden Fall viel zu weit runter. Er ist immer noch der Allmächtige, der alles zu fürchtende. Und wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat und er uns in einen Bund hineingenommen hat, zu dem wir nicht befragt wurden, sondern nur hineingeführt wurden. Es geht bei allem, was wir im Leben erleben, um den Namen Gottes, um seine Ehre. Und wenn dieser Name verherrlicht wird, dann ist es genug. Und dann soll es auch uns genug sein. So sah auch Jesus seine Leiden. Bekannt, oder? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch, was auch immer der Kelch genau ist, an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Da gab es die menschliche, ich hätte gern, aber dein Wille ist entscheidend. Und dahin müssen wir kommen. Ihr Lieben, Leid zu tragen und zu ertragen ist in unserer Gesellschaft absolut unpopulär. Absolut. Medizin und alles, was da drum rumrankt, lebt davon. Jeder Drogeriemarkt hat hunderte von Packungen, die du in dich aufschlucken darfst und dann geht es dir irgendwie besser. Leid muss weg. Und wenn Leid, dann bitte immer Leid im Sinne Krise und Rettungspaket. Keiner wünscht sich Leid, sondern man sagt vielleicht, naja, Leiden muss sein, aber dann hätte ich auch gern die Rettung. Beides muss bitte im Paket kommen. Der Blindgeborene wurde auch sehend. Lazarus lebte noch Jahre nach seiner Wiederauferstehung oder seiner Auferstehung unter seinen Schwestern und den Dorfgenossen. Und auch Hiob hat am Ende sogar mehr zurückerhalten, als er verloren hatte. Ihr wisst, ich bin nicht ganz glücklich mit der Lösung, was seine Frau anbetrifft, aber wer weiß, vielleicht hat sie ja auch etwas gelernt aus dem Ganzen. Hiob hat viel gelernt. Und wie erfolgreich war Jesus auf der Erde, als er am Kreuz hing? Wie erfolgreich war denn das? Ja, wir gucken auf die himmlische Sicht. Aber am Kreuz war irgendwann der Tod da und die meisten sind weggegangen und das Ding war für sie erledigt. Dieses Leid hatte kein Happy Ending. Und ging es ihm um seine eigene Rettung? Ging es bei all den Geschichten, die wir uns heute angeguckt haben, also bei diesem geschichtlichen Ereignis, ging es da um vorrangig um Heilung, um Auferstehung, um Rückkehr von Wohlstand und Familienidylle? War das Ziel? Gott sagt im Himmelreich, ich möchte eine schöne Story machen, dass es dem Hiob am Ende 10-mal so gut geht wie vorher. Ich möchte die Familienbande von Martha, Maria und Lazarus noch mal ein bisschen kräftigen, indem ich einen sterben lasse. Aber wenn er dann wieder hergestellt ist, dann haben sie so richtig Party. Wollen wir den Blindgeborenen mal richtig in die Gesellschaft zurückführen, dass er allen erzählen kann, wie toll es ist, sehend zu sein? Ist das die Botschaft? Nein, es ging immer um die Ehre des Herrn. Von daher dieses Leid plus Rettung, Leid plus Happy End. Das ist das, was wir uns wünschen. Das sind die Filme, die wir im Fernsehen uns angucken. Das ist das, was Hollywood und Co. uns produziert. Aber das ist nicht Gottes Skript. Ich komme zum Ende. Mir ging es heute nur darum, ein Gottesbild, wenn nötig, zu korrigieren oder nochmal an der Stelle zu justieren. Uns ist Leid verheißen und wir werden über Leiden noch öfter reden. Also ich habe so eine kleine Predigtserie im Kopf. Mir geht es erstmal darum, dass ich weiß, wenn in meinem Leben Leid geschieht, war Gott nicht ohnmächtig. Gott war nicht austreten gegangen, wie es ein Prophet mal formuliert, betet lauter. Vielleicht ist euer Gott ja gerade austreten, also auf Toilette gegangen. Gott ist immer präsent. Er kriegt alles mit, er weiß alles. Aber sein Lösungsweg ist halt nicht immer nur Krise und Wiederherstellung. Sein Problem kann auch heißen, Gabi, immer leiden. Vielleicht ist das der Weg. Wir beten anders, du betest anders, wir hoffen anders, aber wir lassen unseren Köpfen den Raum dafür, dass es nicht so wird. Und wissen doch, dass es so wird. Ich hoffe, ihr konntet jetzt den Gedankensprung mitmachen. Auf dieser Erde vielleicht nicht, aber wir haben tatsächlich das ganze Paket Glückseligkeit steht für die, die Christus folgen, bereit. Von daher ist es schon ein Happy Ending, aber nicht auf unserer irdischen Zeitschiene. Wer glaubt oder wer jetzt so innerlich sagt, was erlaubt sich dieser Gott eigentlich mit mir so umzugehen, dem kann ich erstmal nur sagen, schau doch mal auf seinen Sohn, er ist doch selbst diesen Weg des Leides gegangen. Er hat gelitten, gelitten, gelitten. Und da sind nicht nur die letzten Jahre Leid. Ich würde auch sagen, dieses den Eltern untergeordnet sein, sein mit den Geschwistern zu tun haben zu müssen, mit den Menschen zu tun haben zu müssen, als rettender Gott, auch das ist Leid. Und an nicht weniger als das erinnern wir uns Sonntag für Sonntag beim Brotbrechen, beim Mahl des Herrn. Und noch einmal. In den Vereinigten Staaten gibt es ein lustiges Informationsgesetz oder Informationsauskunftsgesetz. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich glaube, in Deutschland auch. Man kann bei jeder öffentlichen Behörde sagen, ich hätte gern zu dem und dem Vorgang Auskunft. Das steht nicht in der Bibel. Gott ist nicht verpflichtet, Marie zu erklären, wie er mit ihr umgehen wird. Oder warum er mit ihr umgeht, wie er mit ihr umgeht. Keiner von uns hat so ein Recht auf Auskunftsersuchen, auf eine Antwort. Auch das demütigt uns. Und vielleicht läuft gerade wieder mal im Himmel eine Wette. Sven, du bist der Gegenstand. Hast du abgehabt auf meinen Knecht Sven. Und vielleicht passiert mal wieder was. Ich glaube nicht, dass das ein Dauerläufer ist. Ich glaube, dass das Satan hier schon verstanden hat, dass Gott in der Lage ist, in seinem Charakter Menschen für sich zu begeistern, sodass sie ihn lieben, selbst wenn Champagner und Kaviar nicht zum Leben dazugehören. Das hat, denke ich, Satan gelernt. Aber es könnte sein, dass es wieder irgendeinen Grund im Himmelreich gibt, warum es einem Menschen schwer geht, warum du durch schwere Zeiten gehst und dein Leid nicht abgekehrt wird, obwohl du inbrünstig und voller Glauben betest und das deine Freundinnen und Freunde auch tun. Es könnte sein. Und lass uns einfach durch das Buch Hiob ermuntert sein, daran zu glauben, dass Gott trotzdem nicht fern ist. Ich möchte euch zwei, am Anfang hieß das Hausaufgaben, das klang mir zu blöd, zwei Übungen mitgeben, falls ihr euch mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchtet. Übung 1, ihr müsst mir nichts abgeben, ihr kriegt keine Note, ihr kriegt auch kein Fleißbienchen am Ende, obwohl, wenn ihr mir was abgebt, kriegt ihr ein Fleißbienchen, aber ihr müsst nichts abgeben, sondern dass ihr vielleicht selbst euch nochmal einen Bibeltext nehmt, schreibt euch nur die Stelle auf, jetzt nicht selbst den Text schon lesen, weil das wäre nicht der richtige Weg, lest vielleicht mal in den nächsten ein, zwei Wochen 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7 oder 8, also lest mal Vers 8 mit, 2. Korinther 3, 1, die Verse 3 bis 8. Und dann wird dir auffallen, dass zwei Wörter dort immer wieder vorkommen. Zwei Wörter kommen immer wieder vor. Und überlege einfach mal, markiere sie dir vielleicht mit unterschiedlichen Buntstiften. Ihr wisst, ich mag bunt malen in der Bibel. Markiert euch diese beiden Wörter. Und überlege dann mal, in welchem Verhältnis diese beiden Wörter stehen. Und warum der Verfasser dieses Briefes, Paulus, so oft diese Wörter benutzt und warum er sie in diesem Spannungsfeld benutzt. Und was sie mit dem heutigen Predigtthema zu tun haben und was wir über Gottes Umgang mit uns Menschen daraus lernen können. Also lest den Text 2. Korinther 1, Verse 3 bis 8, markiert und denkt über die Wörter und ihre Botschaft nach. Das Skript von der Predigt ist auf meiner Website zu lesen, bibelunterricht.de im Bereich Predigten. Da habt ihr nur für die Bibelstelle, falls ihr sie jetzt nicht gefunden habt. Oder auch die Aufgabe steht da drin, könnt ihr nachlesen. Und die zweite Übung, ich habe hier vorne ein paar Ausdrucke einer billigen Mindmap hingelegt. Da sind 11 Bibelstellen drauf. Das ist eine wahllose, ungeordnete, das ist einfach mal ganz kurz 11 Bibelstellen. Bibelstellen, die aufzeigen, dass Gott auch in Anführungsstrichen Böses verursacht. Gegen den Dualismus. So ist diese Mindmap betitelt. Wenn ihr wollt, nehmt ihr euch ein Blättchen davon und lest euch einfach die Bibelstellen, vielleicht auch im Kontext durch und denkt drüber nach. Bei all diesen Bibelstellen wird klar, für mich völlig unmissverständlich klar gesagt, dass Gott auch Böses verursacht. Das ist natürlich spannend, weil Gott selbst nicht böse ist. Und das ist unser Punkt. Er ist gut, er ist rein und vollkommen und ohne Sünde. Und trotzdem bewirkt er Dinge, die wir als Menschen als böse empfinden. Und das fordert unser Gottesbild heraus und die Bibelstellen sollen euch an der Stelle helfen, ein biblischeres Denken zu haben oder vielleicht von einem solchen Denken ein Tick breiteres Denken über Gottes Charakter zu gewinnen.